Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Mein Name ist Jonas und ja, heute haben wir uns für euch wirklich wieder ein sehr spannendes Thema rausgesucht und vor allem auch einen spannenden Gast. Und zwar haben wir den Stefan Lettmeier zu Gast. Er ist Vorstand der Baubank. Stefan und ich hatten sehr viele spannende Gespräche in München. Hätten wir fast on-premise aufzeichnen können vor Ort, weil so weit sitzen wir nicht auseinander, Stefan. Aber erstmal herzliches Willkommen an dich, Stefan. Freut mich, dass du die Einladung in den Podcast angenommen hast.
Hallo Jonas, ich freue mich auch wahnsinnig. Ich hoffe, ich passe zu eurem Format. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich wirklich, ein bisschen was zu erzählen.
Sehr schön. Ja, wenn du nicht passt, wer dann? Also deswegen kann ich gleich beantworten. Absolut, du passt. Ich freue mich auch aufs Gespräch. Und starten wir vielleicht direkt rein, Stefan. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, was du denn so machst bei der V-Bank. Genau, einfach mal so ein bisschen über dich.
Ja, das mache ich sehr gerne. Vielen Dank. Ja, ich bin der Stefan Lettmeier. Ich bin 58 Jahre alt. Ich bin 42 Jahre im Beruf. Habe sozusagen mit 16 eine Lehre als Bankkaufmann begonnen. War dann 16 Jahre bei der Hypo-Bank oder Hypo-Vereinsbank oder UniCredit, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und habe eigentlich mein ganzes Leben mit der Produktion mich beschäftigt. Also sprich mit der Abwicklung, mit Organisation. War dann nach meiner Zeit bei der HVB, bei der DAB und war dort am Schluss Leiter Privatkundengeschäft. Und in dieser Zeit haben wir sozusagen zwei Geschäftsmodelle gehabt. Das eine war klassisch das Retail-Geschäft, was super spannend war, weil das war genau die Zeit, wo Telefonbanking aufgekommen ist. Habe dann am Schluss auch ein Callcenter geleitet, was super spannendes. Und haben in dieser Zeit einen zweiten Zweig aufgemacht bei der DAB, nämlich das Geschäft mit unabhängigen Vermögensverwaltern, also ein klassisches B2B2C-Geschäft, haben das Ganze dann adaptiert und 2007 gemeinsam mit dem Jens Hagemann und mit dem Robert Weyer die V-Bank gegründet. War sozusagen ein Jahr vor der Gründung, bin ich rausgegangen aus der DAB und habe das Projekt Bilsebank geleitet und sind dann 2008 die Bank gegründet oder sind dann in den Start gegangen. Genau, das ist mein kurzer Lebenslauf. Ansonsten, ja, 5 Kinder. Und irgendwie ist mein ganzes Leben ein Abenteuer, sowohl privat als auch geschäftlich. Und das macht es vielleicht auch ein bisschen spannend, zumindest für mich.
Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ein Abenteuer im guten Sinne.
Da komme ich noch drauf.
Sehr schön, sehr schön. Und ich habe auch gedacht, dass es total spannend ist, dich, Stefan, einzuladen, weil ich euch als V-Bank wirklich schon länger verfolge, auch weil ich ja selbst in München sitze und mir deswegen natürlich immer so ein bisschen angucke, was passiert denn auch in dem Ökosystem hier. Und ihr hattet ja auch einige super spannende Announcements rund um das Thema Krypto. Da werden wir dann später im zweiten Teil der Episode drüber sprechen. Aber vielleicht nochmal ein bisschen tiefer einzutauchen in die V-Bank. Du hast schon gesagt, dass ihr damals die V-Bank gegründet habt und so wie ich es verstehe, zieht ihr ja auch auf Vermögensverwalter ab als Kunden, also B2B2C. Vielleicht magst du da einfach noch ein bisschen mehr ausführen. Was macht euch, was trennt euch vielleicht auch als Bank so ein bisschen von anderen Banken ab? Was ist die Zielgruppe und was sind so eure Geschäfte und Aktivitäten?
Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich hatte schon erzählt, es ist reines B2B-Geschäft. Das heißt, wir servicieren unabhängige Vermögensverwalter, Stiftungen, Family Office und vermögensverwaltende Banken. Das heißt, und das ist relativ schnell erzählt, was nicht viel ist. Der Service, den wir bieten, ist, dass wir die Verwahrung von Wertpapieren übernehmen mit verschiedenen Partnern und zum anderen schaffen wir Wertpapiere im Rahmen eines Kommissionshandels aus. Und das im Wesentlichen mit unabhängigen Vermögensverwaltern. Und das Konstrukt ist relativ einfach erklärt. Der Vermögensverwalter hat seine Kunden, nämlich vermögende Privatkunden. Das heißt, der Vermögensverwalter macht einen Vermögensverwaltervertrag mit seinem Kunden und der Kunde macht einen Konto- und Depotvertrag mit uns und bevollmächtigt den Vermögensverwalter und der Vermögensverwalter macht Kraft dieser Vollmacht die Wertpapiertransaktionen über uns. Ja, also der leitet sie an uns weiter und wir routen sie an irgendeine Börse oder an irgendeinen Handelspartner dieser Welt, rechnen das Ganze ab und dann gibt es eine Abrechnung für den Kunden und für den Vermögensverwalter. Wir schicken Portfolio-Berichte raus, wir machen einen Kontoauszug, wir machen eine Steuerbescheinigung. Das ist im Wesentlichen das Kerngeschäft, das wir haben. Also das heißt, das, die Verwahrung von Wertpapiere und den Kommissionshandel. Und ein bisschen Effekten Lombardkredit machen wir auch, weil wir eben die Wertpapiere im Haus haben und dann können wir sie auch beleihen und dann kann man auch uns Kredit rausgeben. Also wir haben ein extrem risikoarmes Geschäftsmodell und ja, was vielleicht so ein paar Sätze zu unserem Alleinstellungsmerkmal. Unser Alleinstellungsmerkmal ist im Wesentlichen, dass wir eben nur für diese für dieses Kundenklientel da ist. Wir haben kein eigenes Privatkundengeschäft. Das heißt, der Vermögensverwalter kann sich darauf verlassen, dass er keine Konkurrenz im eigenen Hause hat. Und das ist im Wesentlichen das Thema, wo wir alleine dastehen und kein anderer Wettbewerber das in dieser Konsequenz entsprechend machen. Der Vermögensverwalter muss keine Angst haben, dass wir den Kunden selbst ansprechen, um die Vermögensverwaltung zu machen. Oder wenn mal ein Kunde die Vollmacht für den Vermögensverwalter verliert, dann heißt es für uns, dass wir den Kunden am Ende kündigen. Ja, also jede andere Bank, die ihr eigenes Wealth Management hat, würde den selbst übernehmen und selbst die Vermögensverwaltung übernehmen. Wir würden den Kunden kündigen, weil wir den gar nicht servicieren können. Das sind wir gar nicht vorgelegt. Das wesentliche Alleinstellungsmerkmal, ein paar andere gibt es womöglich auch noch. Ja, also für uns, also ich sage mal, ich weiß gar nicht, ob es 2008, als wir uns gegründet haben, das Wort Fintech schon gab, aber wenn es schon gab, dann wären wir dort auch eins gewesen, weil wir schon irgendwie ein Technologieunternehmen sind. Ohne dem funktioniert eine Bank nicht mehr. Von daher, wenn man sagt, wir haben damals ein Fintech gegründet, dann gab es auch noch andere Fintechs, die zu dieser Zeit gegründet wurden und uns unterscheidet nicht, dass unser zentrales Thema Wachstum ist. Ja, also natürlich ist es wichtig, dass wir wachsen in der Bank. Nur, wir haben da Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen, unter den Rahmenbedingungen wachsen wir auch. Und das sind genau 4 Stück. Wir wollen extrem zufriedene Kunden. Ja, es ist für uns ganz tief in der DNA reingeschnitten, dass wir uns als Dienstleister verstehen und dass wir den Wunsch des Kunden erfüllen. Das gelingt uns ganz gut. Wir prüfen das auch. Wir machen regelmäßige Kundenzufriedenheitsbefragung extern, wo wir uns Feedback holen, wo wir uns optimieren können. Also es ist wichtig, dass wir mit unseren Kunden, und das sind immerhin mittlerweile 500 Finanzintermediäre oder 500 Vermögensverwalter, die muss man persönlich kennen, da muss man darauf eingehen, man muss das Geschäftsmodell der Vermögensverwalter kennen und wir müssen diese Wünsche erfüllen, weil im Grunde ist die Dienstleistung, die wir machen, nämlich die Verwahrung und den Kommissionshandel, erst total austauschbar. Ja, das machen viele andere Banken auch. Für uns ist es wichtig, dass diese 500 Vermögensverwalter und deren 3000 Mitarbeiter, wenn die Frage kommt, welche Depotbank ist die richtige, muss jeder der 3000 Mitarbeiter der Vermögensverwalter sagen, lieber Kunde, ich würde dir die V-Bank empfehlen. Und das gelingt uns nur, wenn wir positiv in Erscheinung getreten sind. Und von daher ist tief in unserer DNA, wir brauchen zufriedene Kunden. Das Zweite, und das ist kein Ranking, sondern ist alles gleich wichtig, wir brauchen zufriedene Mitarbeiter. Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter gerne zu uns in die Bank kommen oder bei uns im Homeoffice arbeiten. Die brauchen eine Freude und da reden wir nicht nur vom Geld, sondern auch von anderen Dingen. Sie müssen wissen, welchen Beitrag sie leisten, dass wir erfolgreich sind. Da gehört auch so ein Sommerfest dazu oder ein Weihnachtsfeier, da gehört auch ein Weihnachtsgeschenk dazu. Oder irgendwelche Sozialleistungen, wie dass man sich ein Fahrrad leasen kann oder dass man ins Fitnessstudio gehen kann, was wir fördern, oder eine Altersvorsorge und solche Dinge, das ist uns wichtig und dass sie vor allem nicht überpowern. Also lieber einen mehr einzustellen als wie einen weniger, das habe ich mittlerweile gelernt. Wir brauchen hochmotivierte und zufriedene und glückliche Mitarbeiter, die wissen, was ihr Anteil am Erfolg ist und die auch bei der Arbeit ein Stück weit Spaß haben. Die dritte Personengruppe, die wir zufriedenstellen wollen, sind unsere Investoren. Die haben uns irgendwann mal das Vertrauen geschenkt, indem sie uns Geld gegeben haben, um diese Bank zu bauen. Und das wollen wir zurückgeben. Ja? Und zurückgeben tut man das bei Investoren üblicherweise im Wertzuwachs der Bank oder in Form einer Dividende. Und wenn man stark wächst, so wie wir das machen, dann ist es auch mal erforderlich, auch aus regulatorischen Gründen, dass man das Kapital erhöhen muss. Und das kriegt man relativ einfach, wenn die Investoren hochzufrieden sind und happy sind und glücklich sind und nicht an einen Verkauf denken. Und das vierte Personengruppe, die wir zufriedenstellen wollen, sind die Regulatoren. Also EZB, BaFin, Bundesbank. Auch dort haben wir unsere Erfahrungen gemacht, aber für uns ist es extrem wichtig, dass die mit uns zufrieden sind, dass wir die Regulatorik einhalten, und zwar in aller Konsequenz. Und wenn man sich das genau überlegt, wenn eine dieser Personengruppe mal unzufrieden mit uns ist, dann ist es existenzgefährdend für die Bank. Ja, also wenn wir unzufriedene Kunden haben, brauche ich nicht ausführen, ist klar, dann kommt eben kein neuer mehr. Wenn die Mitarbeiter frustriert sind und nicht happy sind, dann werden sie kündigen und dann können wir unser Geschäftsmodell nicht mehr machen. Und wenn der Investor sagt, nee, also jetzt gibt es keine Kapitalerhöhung mehr, dann ist es auch eben schlecht für uns. Und wenn die Regulatoren sagen, also ihr habt irgendwie geldliche Probleme oder ihr habt irgendwie ein Problem, wo die Regulatorik nicht eingehalten wird, dann ist es auch äußerst unangenehm und nicht gut. Und diese vier Punkte, die tracken wir. Ja? Und die Frage ist, ist es immer an einer grünen Ampel? Nein, ist es nicht. Die springt schon mal auf gelb, aber wir wissen es, wenn es auf gelb blinkt und wenn es auf gelb überspringt, dann müssen wir gegensteuern. Und das ist, glaube ich, wichtig, unterscheidet uns von dem einen oder anderen Fintech, die nur auf Wachstum ohne bestimmte Aspekte zu beachten. Und dann wird es irgendwann mal eng. Ja, und das ist bei uns nicht so. Das heißt, Wachstum ist für uns super wichtig, aber nur unter diesen vier Rahmenbedingungen. Und das, glaube ich, ist so ein Stück weit das Geheimnis unseres Erfolgs. Was heißt Erfolg? Wie gesagt, wir haben uns 2008 gegründet, waren im zweiten Jahr profitabel. Das war für uns extrem wichtig, dass wir schnellstmöglich die schwarze Null erreichen und dass wir profitabel sind, dass wir am Ende einen Gewinn ausweisen. Nämlich, weil die Investoren eine Dividende brauchen oder weil wir thesaurieren und Kapital von eigener Kraft schaffen wollten, haben dann hat es vier Jahre gedauert, bis wir die erste Milliarde an Assets an der Custody bekommen haben. Und mittlerweile, jetzt sind es 16 Jahre, haben wir 500 Finanzintermediäre, mit denen wir zusammenarbeiten. Diese 500 Finanzintermediäre haben 60.000 Kunden. Jetzt wird jeder der Zuhörer sagen, naja, 60.000, ich kenne da eine N26, ein paar Millionen. Nur diese 60.000 Endkunden haben 50 Milliarden Euro Assets under Custody. Das heißt, wir haben da sehr wertvolle Kunden und sind mittlerweile hochprofitabel, haben eine vernünftige Eigenkapitalrendite und haben auch noch einen Weg vor uns, ganz einfach, weil wir Lust haben und weil es ein spannendes Geschäftsmodell ist und ein erfolgsversprechendes Geschäftsmodell. Wir haben vor, noch viele Jahre genauso weiterzuarbeiten.
Und da kommen ja jetzt nur einige neue Themen auf, über die wir auch gleich sprechen, die ja, denke ich, auch zu euch und zu eurem Geschäftsmodell passen. Du hast ja gesagt, Verwahrung, ihr kommt aus der Verwahrung, ihr kommt auch aus dem Thema, ich sag mal, Innovation, / Fintech, wenn man das damals schon so genannt hat. Ich meine, da ist natürlich klar, dass das Thema Krypto-Blockchain eine wichtige Rolle spielt. Und vielleicht bevor wir da reingehen, Stefan, was ich auch wirklich sehr spannend bei euch finde, sind zwei Dinge. Eins, du hast schon genannt, dass es nicht nur darum geht, jetzt Wachstum und die eine Stakeholder-Gruppe, ich sage mal die Investoren, glücklich zu machen, weil da hat man ja das Gefühl, sehr häufig heutzutage läuft es so, auch weil die Bewertungen natürlich so massiv sind. Und das führt mich auch zum zweiten Punkt. Ich meine, ich habe ja selber auch ein Startup. Ich finde es wirklich total beeindruckend, dass ihr in Jahr 2 profitabel wart. Muss ich wirklich sagen, und sich das so sukzessive und gefühlt sehr nachhaltig entwickelt hat. Also deswegen hat mich auch die Geschichte von euch so sehr gereizt und danke für das Ausführen, weil das ist, denke ich, was man in der heutigen Welt nicht so häufig, vor allem auch im Finanzsektor aus meiner Sicht zumindest mitbekommt.
Ja, vielen Dank. Ja, also ich weiß nicht, ob wir da vielleicht noch aus der alten Schule sind, dass man am besten einfach weniger Geld ausgibt, wie man verdient. Das ist irgendwie so die Grundthese, so wie ich auch irgendwie erzogen worden bin. Und das haben wir adaptiert in dieser Bank. Da bin ich sehr happy.
Gut, dann lass uns jetzt gerne mal das Thema Krypto abbiegen. Wir sind ja auch ein Krypto, Fintech, TradFi, Digital Assets Podcast. Und vielleicht da auch nochmal zu Beginn mit deiner persönlichen Journey-Reise, Stefan. Ich meine, du bist ja jemand, der jetzt auch sehr tief, wenn man dich so ein bisschen verfolgt, auch in dem Thema Krypto, auch viel Bitcoin drin ist, sage ich mal, in dem Thema. Also würde mich interessieren, wie bist du persönlich zu dem Thema gekommen? Vielleicht gerne auch wann und was fasziniert dich an dem Thema? Weil du bist ja mit deinem Hintergrund, auch mit der Ausbildung, ich meine, du bist so viele Jahre im traditionellen Finanzsektor unterwegs, sage ich mal.
Ja, eigentlich relativ spät, nämlich 2017. Also ich gerade in eurem Space ist das wahrscheinlich ziemlich spät.
Ja, aber immer 7 Jahre, muss man schon sagen, ist schon nicht schlecht.
Bestimmt. Und das war am Anfang eher privat. Ich habe vorher schon mal gesagt, dass ich unfassbar neugierig bin. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber ich bin ein neugieriger Mensch und ich kann mich gut erinnern, ich war privat mit ein paar Freunden zusammen und haben ein Bierchen getrunken und dann sagten wir, das ist ja immer das Gleiche, wenn ein Banker sozusagen am Tisch sitzt, dann werden irgendwelche Finanzfragen womöglich auch gestellt und dann ist einer gekommen und hat mich gesagt, was ich denn mit Bitcoin halte, weil ich sozusagen ja, der wollte es einfach wissen und ich konnte da gar nicht so wahnsinnig viele Aussagen machen, außer dem, was man halt so allgemein hört. Naja, sei vorsichtig, das ist eher Drogengelder, Prostitution, all diese Klischees, die ich gehabt habe, muss ich ehrlicherweise sagen, das habe ich damals auch so gehört, weil ich so im Allgemeinen sozusagen gehört habe, ohne dass ich mich sozusagen damit ausgekannt habe. Und dieser Schwester von mir, das ist eigentlich ein schlauer Typ und hat aber gesagt und hat eigentlich so gesprochen, wie ich heute auch sprechen würde über den Bitcoin. Der war sehr informiert und hat gesagt, pass mal auf, Bitcoin wird vieles verändern. Ja, und von daher stimmt er mir nicht überein. Ja, und dann bin ich nach Hause und habe tatsächlich am ersten Tag mir ein paar Satoshis tatsächlich gekauft, obwohl ich noch gar nicht überzeugt war und auch keinen Schimmer hatten. Aber es hat mich interessiert und hat mich tief reingeschaut in dieses Thema. Habe mir da auch ein paar Podcasts angehört und YouTube ist sozusagen mittlerweile tatsächlich in meiner täglichen Routine, wo ich mir das so anhöre und bin dann relativ schnell drauf gekommen, dass das wirklich was Geniales ist. Ja? Und ich bin heute, wenn ich sagen kann, überzeugter Bitcoiner. Es gibt dort sehr viele Vorteile, die einzigartig sind und die ich einfach genial finde. Aber das hat erstmal nichts mit der Bank zu tun. Das war jetzt rein die private Geschichte. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann kommt man natürlich auch auf alternative Coins. Die fand ich dahingehend super spannend, ganz anders wie beim Bitcoin. Da hat mich die Technologie fasziniert und die Möglichkeiten, die mit Ethereum, Solana, Polygon oder was auch immer möglich ist, war für mich faszinierend. Und es ist für mich ein totaler Unterschied, ob wir von Altcoins oder von Bitcoin sprechen. Und
die Diskussion Bitcoin versus Crypto, was man ja auch im Crypto-Space
oft diskutiert. Also von daher ist das die rein private Geschichte, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Und wenn ich es über die Bank spreche, dann ist es so, dass ich natürlich dann das mit dem einen oder anderen Kollegen und dem Vorstandskreis diskutiert habe und wir machen regelmäßig sozusagen Strategie-Meetings und wir beschäftigen uns regelmäßig damit, welche Megatrends es am Markt gibt. Ja, und wir haben für uns beschlossen, dass die Megatrends, die wir in unserer Bank aufnehmen, ganz sicher künstliche Intelligenz ist, wie bei jedem anderen. Ja. Also da beschäftigen wir uns wahnsinnig intensiv damit und haben dort auch schon den einen Use Case umgesetzt, um das mal ins Rollen zu bringen. Das Zweite, was für uns wichtig ist, ist Open Banking. Das ist ein ganz zentrales Thema, insbesondere im B2B-Geschäft. Das muss ich in diesem Space hier nicht erklären. Wenn man mit externen Vermögensverwaltern zu tun hat, dann brauchen die Daten und diese Daten müssen Depotbanken zur Verfügung stellen. Das war auch schon seit der ersten Stunde unseres Hauses klar, dass wir Open Banking machen. Da gab es das Wort, glaube ich, noch gar nicht. Also wir mussten Daten nach extern zur Verfügung stellen, damit der Vermögensverwalter diese Daten für seine Systeme nutzen kann. Das ist ein Megatrend für uns, ganz wichtig strategisch. Das dritte Thema ist natürlich Cloud Computing, mit dem wir uns massiv beschäftigen und hoffentlich bald alle Systeme dann auch in einer Cloud entsprechend haben. Aber da machen wir mal separaten Podcast über diese Themen. Und das vierte Thema, und auch das ist kein Geheimnis, ist natürlich die Blockchain-Technologie. Ja, und warum ist es das? Und das ist auch relativ einfach gesagt, wenn wir heute unseren Vermögensverwaltern den Zugriff auf das Wertpapieruniversum, welches in Deutschland zugelassen ist, gestatten. Weil wir machen keine Beratung. Wir sagen nicht, das Produkt ist gut oder nimm das Produkt, sondern wir geben ihm einfach den Zugriff auf das Wertpapieruniversum. Dann ist das sozusagen für die Zukunft aus unserer Sicht so, wir müssen unseren Vermögensverwalterkunden Zugriff auf die Blockchain gewähren. Ja. Und das sind Megatrends, vier Stück, was die IT betrifft. Und deswegen haben wir begonnen, 2019 intensiver damit besprochen und haben 2020 dann tatsächlich ein Projekt gegründet, dass wir eine eigene Blockchain-Technologie aufbauen wollen. Dazu haben wir uns entschlossen, dass wir den Antrag bei der BaFin und bei der EZB stellen wollen, die Lizenz zu haben für die Kryptoverwahrung. Die haben wir 2001 eingereicht und vor ein paar Wochen haben wir 2021 eingereicht und haben sie vor ein paar Wochen dann auch bekommen. Sind wir unfassbar stolz, dass wir die zweite Bank nach der Commerzbank sind, die diese Lizenz haben. Aber rein geschäftlich gesehen ist es so, dass wir eben sagen, die Blockchain hat aus verschiedensten Gründen ein Charakter, der die Bankwelt verändern wird. Nicht nur die Bankwelt, aber ich spreche einfach über die Finanzwelt. Und deswegen haben wir es gemacht und wir werden in Zukunft eben unseren Vermögensverwalter den Zugriff auf die Blockchain ermöglichen. Es ist die Geschichte, wie wir da drauf gekommen sind.
Nee, super. Also deine persönliche Geschichte hat mich jetzt so ein bisschen auch an mich erinnert, weil ich bin auch jemand, der sehr neugierig bei den ganzen Themen ist. Und auch als ich das erste Mal auf Bitcoin angesprochen wurde, ich sag, als Ökonom, das kann doch gar nicht sein. Und das ist irgendwas, das ist nur Code und da steckt irgendwie nichts dahinter, sage ich jetzt mal so. Und habe es auch erstmal abgelehnt, sage ich mal so. Und bin dann aber halt auch in das Rabbit Hole rein, wie du auch. Ne? Also Paper, YouTube, alles. Und dann hat es auch nicht lange gedauert, bis man davon begeistert ist. Also dieses berühmte Rabbit Hole. Was man nicht so
aber
kennt.
Ich sag mal, rein als Vorstand der V-Bank muss ich ganz klar sagen, als Vorstand habe ich da keine Meinung dazu, weil das ist Teil unseres Geschäftsmodells, dass wir keine Produktempfehlungen ausgeben, sondern wir wollen es einfach nur möglich machen, dass ein Verwalter eben verschiedene Tokens bei uns verwahren kann und verschiedene Kryptocoins bei uns eben anschaffen kann. Ja. Und das ist, die Entscheidung wird woanders getroffen.
Jetzt hast du schon erzählt, ihr habt 2021 die Lizenz dann beantragt und auch nochmal Glückwunsch, dass ihr die jetzt da vor wenigen Wochen auch bekommen habt. Ich habe online gelesen, 1000 Seiten Antrag, da habe ich mir schon gedacht, ups, das ist aber ziemlich intensiv an der Stelle, hat ja auch 3 Jahre gedauert. Was mich da interessieren würde, Stefan, ist, wie kann man sich da so die Abstimmung vorstellen? Weil ihr hattet ja, ich sag mal, die interessante Situation, das Privileg, euch sowohl mit der BaFin als auch mit der EZB zu beschäftigen als Stakeholder. Wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen? Kannst du da, gibt es da viele Abstimmungsrunden? Ist man dann Calls? Schreibt man sich da nur Dokumente hin und her? Wie läuft sowas ab? Das fände ich mal total spannend.
Also wir sind ja ein Finanzdienstleistungsinstitut und anders wie bei anderen, die die Lizenz haben, ist es so, dass bei uns die finale Entscheidung die EZB trifft und nicht die BaFin. Anders wie bei bestimmten anderen Fintechs, wo es die BaFin trifft, in uns als Bank trifft die finale Entscheidung die EZB. Der Prüfungsschritt ist dreiteilig. Das heißt, die BaFin prüft uns, der Einlagen der Prüfungsverband, also die Einlagensicherung prüft uns oder hat uns geprüft und am Schluss natürlich auch die EZB, die auch die finale Entscheidung trifft. Also Prüfungsverband macht ein Votum, die BaFin macht ein Votum und die Entscheidung trifft die EZB. So ist es in Deutschland. Ja, hat sehr lange gedauert, muss man so sagen. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir einer der ersten waren, 2021, die diesen Antrag gestellt hat. Und wir haben in der langen Zeit, wo wir uns damit auseinandergesetzt haben oder mit der BaFin auseinandergesetzt haben, schon auch eine Entwicklung bei unseren Ansprechpartnern gesehen. Ja? Also 2021 gab es jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, noch nicht so wahnsinnig viel Know-how bei uns im Haus, ehrlicherweise auch nicht, aber eben auch bei den prüfenden Stellen. Und man muss dazu sagen, dass die Entwicklung seit 2021 auch vorangeschritten ist. Das heißt, der Erstantrag 2021 hat sich in dieser Phase immer wieder geändert, weil es andere Partner gab, womöglich, weil sich die Technologie weiterentwickelt hat. Das heißt, Themen, die wir in den Antrag reingestellt haben, haben sich in diesen 3 Jahren auch mal verändert. Das heißt, man hat nur mehr nachliefern müssen. Ja, also insgesamt gesehen, und da kann man, ja, sind wir überreguliert oder was auch immer. Am Ende ist es ein Verbraucherschutz. Ja. Am Ende ist es so, dass ein privater oder ein Privatkunde sein Vermögen uns anvertraut, dass wir es sicher verwahren. Und von daher muss es natürlich auch sattelfest sein. Deswegen auch meine erste Ausführung gesagt, Regulatoren müssen zufriedenstellend sein. Am Ende wollen wir ja ein sicherer Verwahrer sein. Und von daher wurden wir da schon sehr intensiv geprüft. Als Verbraucher sage ich selbst, es ist auch erforderlich, dass es richtig sicher und wie es in einer Bank auch zwingend erforderlich ist, gut aufgestellt sein muss. Ja? Und dadurch, dass sich in der Zeit immer wieder mal was geändert hat, dass man auch Know-how aufgebaut hat auf allen Seiten, hat es einfach so lange gedauert. Und ich will da nicht jammern, dass es so lange gedauert hat. Natürlich wünscht man sich immer, dass das irgendwie schneller geht, insbesondere wenn man schon 2020 irgendwie announced hat. Man hat den Antrag gestellt, ja, und dann erwartet der Kunde ja auch, ja, wann ist es denn jetzt soweit? Aber das war einfach eine unfassbar intensive Zeit, die mit viel Schriftverkehr durchgeführt wurde und mit der einen oder anderen Telco, mit den verschiedenen Partnern, um dann alle Fragen dann auch richtig beantworten zu können. Und natürlich wurde auch überprüft, ob die Antworten, die gegeben haben, auch der Realität entsprechen. Und von daher kann ich sagen, da sind wir richtig, richtig durchgeprüft worden. Und ehrlicherweise sehe ich jetzt, nachdem wir es haben, als Qualitätssiegel, dass wir diese Lizenz bekommen haben und einen Ritterschlag, dass wir dort weiter sind in Deutschland. Und jetzt können wir da entsprechend durchstarten.
Ja, spannend, total spannend. Und das habe ich dann ja auch erst später realisiert, weil ich mich auch gewundert habe, als ich bei euch so ein bisschen recherchiert habe, was du auch gerade gesagt hast, so ihr seid die zweite Bank, die die Lizenz bekommen hat. Ich so, hey, auf der BaFin-Webseite stehen noch mehr Player, aber es sind dann natürlich andere Player, die natürlich keine Vollbank letztendlich sind, die auch nicht unter der Aufsicht der EZB stehen. Und das ist, denke ich, dann auch so eine Begründung zum Beispiel, warum jetzt Coinbase hat ja die Lizenz sehr früh bekommen, warum das einfach früher passiert ist, weil du dann halt nicht die allen drei Stakeholder hast, sondern halt, ich sag mal, nur die BaFin, die ja auch teilweise in der Kritik steht, weil es ein bisschen lang dauert, vorsichtig ausgedrückt. Aber es ist natürlich ein anderes Spiel, wenn da jetzt noch zwei weitere Player mitmischen. Und ich bin da natürlich voll bei dir, Stefan, das ist natürlich auch so eine Art First-Mover-Thema, würde ich mal sagen. Also je früher man die Lizenz hat, desto besser, desto mehr kann man aufbauen und so weiter. Aber mein Gefühl war jetzt, und korrigiere mich da ganz, Stefan, ist jetzt mit dem Geschäftsmodell, mit dem ihr unterwegs seid, also auch diese Vermögensverwalter, oder offen gefragt, hat es da einen großen Unterschied gemacht, ob das jetzt 24 oder 23 ist? Weil aus meinem Gefühl wird ja jetzt gerade das Momentum extrem hoch an diesen Themen. Oder ist das so, nee, die hätten euch letztes Jahr auch schon die Bude eingerannt, wenn ich die Lizenz letztes Jahr
also,
gehabt hätte?
Also glaube ich nicht. Tatsächlich ist das, also das ist jetzt nicht so, dass das rasant voranschreitet. Also irgendwie ist es schon rasant, ja. Und auf der anderen Seite ist es schon so, dass wir dort auch bei unseren Vermögensverwaltern Aufklärungsschulungen durchführen, um das zu erklären, wie diese neue Technologie funktioniert, welche Sicherheitsaspekte das es da gibt. Auch wir machen sicherlich auch mit verschiedenen Partnern Schulungen. Was sind eigentlich Crypto-Coins? Was ist eigentlich Bitcoin? Was ist eigentlich Solana? Was ist Ethereum? Aber auch, was ist ein digitales Wertpapier? Wie kann ich ein neues Wertpapier auflegen auf digitale Art, auf der Blockchain? Und das ist ein Prozess, der mir wie immer viel zu langsam geht, aber am Ende geht es natürlich stetig voran und ich bin davon überzeugt, dass es irgendwann mal, je mehr Player eben mitmischen, und das sind ganz schön viele, die da sich darum kümmern, diese neue Technologie einzuführen, irgendwann wird es ganz schnell gehen. Und wenn es dann ganz schnell geht, dann wollen wir an der Spitze mit wehenden Fahnen voranschreiten und sozusagen die Lizenz haben, dass wir dann auch richtig durchstarten können.
Ja. Jetzt haben wir gerade schon über die Lizenz gesprochen, die ja wirklich die absolute Grundvoraussetzung ist, und in dem Bereich rund um Krypto, Tokenisierung etc., Dienstleistungen und Produkte anzubieten. Vielleicht hier, Stefan, zu eurem aktuellen, sage ich mal, Produktoffering. Also welche Dienstleistungen, / Produkte bietet ihr denn jetzt rund um Krypto Stand heute an?
Ich würde gerne nochmal ein bisschen weiter vorne anfangen. Als wir damit uns beschäftigt haben, warum brauchen wir das Ganze und auch ein bisschen Know-how hatten, was ist denn auf der Blockchain alles möglich, haben wir für uns festgestellt, oder ich glaube daran, dass sich die Vermögensverwaltung verändern wird mit dieser neuen Technologie. Wenn heute ein vermögender Privatkunde zu einem Vermögensverwalter geht, dann gibt es da bestimmte Gründe. Ja, nämlich entweder kein Know-how oder er hat keine Zeit oder er will sich damit nicht beschäftigen oder hat einfach schlichtweg keine Lust, sondern er geht zum Vermögensverwalter und sagt, schau mal her, lieber Vermögensverwalter, hier sind meine Fonds, hier sind meine Anleihen, hier sind meine Aktien. Bitte verwalte mir die unter bestimmten Rahmenbedingungen, also Risikogesichtspunkten oder was auch immer. Und in Zukunft glauben wir, dass es anders sein wird. Da wird der Kunde kommen und sagen, lieber Vermögensverwalter, schau mal her, hier sind meine Fonds, hier sind meine Aktien, hier sind meine Anleihen, hier sind meine Kunstgegenstände, hier sind meine Oldtimer, hier sind meine Immobilien. Alles, was eben einen gewissen Wert hat und womöglich digitalisiert ist, wird der Vermögensverwalter verwalten müssen oder dürfen. Und das Ganze kann eben auf der Blockchain passieren. Das ist die Vision, die wir haben, warum wir das überhaupt sozusagen gemacht haben, weil sich die Vermögensverwaltung verändern wird und die Prozesse werden sich verändern. Und es wäre geradezu fahrlässig, wenn wir uns damit nicht beschäftigen würden, weil das bisherige Geschäft anders sein wird, wie es womöglich in der Zukunft sein wird.
Bevor es mit der spannenden Episode weitergeht, möchte ich hier kurz auf unsere Hörerumfrage hinweisen. Wir möchten uns stetig verbessern und daher gerne verstehen, wer ihr seid und welche Inhalte euch interessieren. Und da die Podcast-Plattformen, die ihr nutzt, nur unzureichend Informationen bereitstellen, starten wir eben diese Umfrage. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr sie ausfüllt. Es wird auch nicht länger als 2 Minuten dauern. Den Link zur Umfrage findet ihr unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Ausfüllen und weiterhin viel Spaß bei der Episode.
Also um das kurz nochmal tiefer einzusteigen, Stefan, das heißt, so eine Art eigentlich Paradigmenwechsel, dass man da jetzt nicht hingeht als vermögende Privatperson zum Vermögensverwalter und sagt, hier mach mal, überleg dir mal, wie man meine Assets am besten irgendwie anlegt, sondern dass man da hinkommt und sagt, hier ist mein Oldtimer, NFT, hier ist meine tokenisierte Immobilie. Verwarte jetzt bitte mal,
ja, für mich. Das könnte sein. Das könnte natürlich auch sein, wenn dann mal ein Handel möglich ist, dass man sagt, also ihr hättet Interesse, dass ich am Unfallauto vom Niki Lauda investieren kann. Wenn der nämlich digitalisiert ist und fraktionalisiert ist, dann kann ich mir aber wahrscheinlich digital den Interreifen kaufen. Jetzt mal ganz platt gesprochen. Und es wird neue Assetklassen geben, die für vermögende Privatkunden womöglich hochinteressant sind, weil sie schlichtweg knapp sind, weil sie sehr selten sind und weil man mit dieser Technologie eben die Möglichkeit hat, da ranzukommen. Ja, also ich sag mal, in einer nicht digitalen Welt wird es schwierig, den Hinterreifen des Unfallautos von Niki Lauda zu kaufen. Ja. Wenn es allerdings digital ist, dann ist es womöglich schon möglich. Ja. Und da müssen wir langsam beginnen, langsam und stetig. Das ist wichtig, nie aufhören, immer weitermachen. Und von daher haben wir bereits letztes Jahr und begonnen, dass wir ausgewählte Krypto-Coins für den Kommissionshandel und für die Verwahrung anbieten. Da hat man aber auch eine Verwahrlizenz. Das haben wir mit Partnern gemacht, in dem Fall mit Tengeny, denen ich sehr, sehr dankbar bin und echt ein cooles Haus ist, die das mit uns entsprechend gemeinsam gemacht haben. Das heißt, unsere Vermögensverwalter können ausgewählte Kryptocoins auch in das Portfolio des Kunden entsprechend legen, wenn er denn meint, dass das in moderne Vermögensverwaltung gehört. Wenn nicht, dann muss er es nicht machen. Also es ist nicht unsere Entscheidung, wir bieten es schlichtweg an. Und immer mehr kommen andere Use Cases dazu. Und das sind sagen wir, Anleihen beispielsweise von digitaler Kunst oder sonstige verschiedene Real-World-Assets. Da könnten auch Immobilien irgendwann mal dabei sein, oder Wind- oder Solarparks oder was auch immer. Und in unserem Klientel, wir haben auch Family Offices und Stiftungen. Und es gibt Stiftungen, die eben sich auf bestimmte Dinge konzentrieren. Ich habe erst letztens ist es durch die Presse gegangen, dass eine Stradivari, einem Cello, digitalisiert wurde. Auch das ist, wie ich finde, eine echt gute alternative Anlage, weil sie schlichtweg knapp ist. Und wenn eben ein Kunde daran interessiert ist, dann kann er dort eben auch investieren. Und da gibt es eben sehr viele Möglichkeiten, Assets zu digitalisieren und die Vermögensverwaltung einzulegen. Und da müssen wir einfach Stück für Stück weitergehen. Ja? Ein Use Case nach dem anderen. Und irgendwann gibt es einen Durchbruch. Ja? Und wenn ich mich heute auseinandersetze mit einer Clearstream Banking, die auch riesige Projekte zu dem Thema logischerweise gemacht haben, ja, ich bin zutiefst überzeugt, dass früher oder später Wertpapiere als Security Token ausgegeben werden. Und das macht es auch deutlich, dass wir als Verwahrer, als Finanzdienstleister, der Verwahrung als strategisches in der Strategie drin hat, dann ist es natürlich klar, dass man sich damit auseinandersetzt und eben mit der SIX in der Schweiz oder mit Clearstream in Deutschland sich auseinandersetzt und von daher, um eben die alternative Verwahrung durchzuführen. Ja, also das ist auch ein Motivationsfaktor gewesen. Ja, wenn man sich die Wertpapierprozesse anschaut, dann ist es irgendwie klar, dass sich dort was verändern muss. Also ich sag mal, wenn Fax noch ein gängiges Mittel ist oder eine Excel-Liste oder was auch immer und wenn man sich vorstellt, dass Sammelurkunden noch im Kellern der Clearstream aufgehoben werden, dann ist es doch irgendwie klar, dass sich das irgendwie verändern wird. Ja? Und da kann eben die Blockchain-Technologie eine Lösung sein und davon bin ich überzeugt und da wollen wir mitmachen.
Ja, total spannend. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall nochmal tiefer rein. Was mich noch interessieren würde bei dem Thema Krypto-Kommissionsgeschäft, du hast schon gesagt, dass ihr quasi ausgewählte Tokens anbietet. Da gibt es ja typischerweise zwei Extremstrategien. Also ein Beispiel ist zum Beispiel jetzt Anbieter, ich meine, das ist natürlich eher B2C, aber zum Beispiel Relay, die sagen, nee, wir bieten nur Bitcoin an, wir glauben nur an Bitcoin. Dann gibt es die anderen Extreme, vielleicht so Coinbase, Bitpanda, die hunderte verschiedene Coins anbieten, teilweise vielleicht ja noch mehr. Wo steht ihr denn auf dem Spektrum? Also wenn du sagst ausgewählt, dann sicherlich da dazwischen, aber wie viele oder welche bietet ihr denn an oder vielleicht wie werden die denn auch nachgefragt? Weil mein Gefühl ist, dass da halt schon sich aktuell fast alles um Bitcoin und Ethereum dreht.
Ja, das wahrscheinlich habe ich es dir schon erzählt, sonst würdest du es nicht sagen. Also wir haben 10 ausgewählte Coins und haben einfach mal damit begonnen, oder sagen wir, die Auswahl war eigentlich, was die Marktkapitalisierung betrifft, und haben 10 ausgewählte Coins für uns mal definiert. Da ist auch kein weiterer dazugekommen, weil er schlichtweg nicht nachgefragt wird. Im Grunde sind es 4, 5, die nachgefragt werden. Natürlich der Bitcoin, natürlich Ethereum, natürlich Solana und dann kommt Polygon und der eine oder andere noch. Aber das sind, ich sag mal, Bitcoin und Ethereum ist das, was nachgefragt wird. Im Augenblick, das andere ist eher zu vernachlässigen im Augenblick. Man muss dazu sagen, wir sind ja nicht im Crypto-Space. Wir sind ja keine Bitpanda oder Bison oder was auch immer. Das heißt, es ist immer noch Überzeugungsarbeit. Ja? Also ich sag mal, der Vermögensverwalter, wenn er denn davon überzeugt ist, dann muss er, ob er muss oder nicht, aber er wird Rücksprache mit seinen Kunden halten und da gibt es immer noch welche. Und natürlich die große Masse, die sich mit der Thematik noch nicht auseinandergesetzt haben und womöglich auch das Know-how und die Möglichkeiten eben noch nicht haben. Und deswegen ist es jetzt nicht so wie bei anderen, wie Coinbase oder bei Bitpanda, jetzt nicht der absolut große Rand. Wir verdienen unser Geld immer noch im traditionellen Wertpapiergeschäft und mit den traditionellen Anlagen. Und trotzdem wollen wir es anbieten.
Genau, und du sagst ja auch, genau, wichtig ist anzubieten. Das kann ja jeder dann selber entscheiden, ob er es nutzen will oder nicht. Und einfach, dass man quasi ready ist, wenn jetzt halt auch, ich sage mal, diese Art Tipping Point kommt. Weil man muss, denke ich, realistisch sein. Heute ist Krypto natürlich jetzt noch ein Nischenthema. Also wir sind da extrem, und das merke ich bei mir selber auch bei meinen Gesprächen, wir sind so in unserer Bubble gefangen, glauben aber ja auch dran, dass das Thema Krypto-Tokenisierung absolut in den Mainstream kommt. Und wir sehen ja auch Entwicklungen, dass es mehr wird. Also kürzlich die Studie der Bundesbank zum Beispiel zum Thema Bezahlverhalten, da war auch, ja, vor ein paar Jahren waren es 4%, jetzt sind 6%. Das heißt, ist immer noch wenig, aber es ist halt auch ein 50% Anstieg an der Stelle. Deswegen finde ich das total sinnvoll zu sagen, man ist jetzt da, man bereitet sich vor, man hat ein anderes Kerngeschäft noch, aber, oder was noch, wird vermutlich auch so bleiben, aber wenn die Themen quasi durch die Decke gehen, und ich sehe da auch sehr, sehr viel Bedarf und fand es spannend, was du gesagt hast, Stefan, man nennt sie die Tokenisierung, also Tokenisierung von Kunst und so, das ist für mich eine Art No-Brainer, weil das ist halt einfach, es gibt Leute, die investieren in Kunst und da gibt es halt Leute, die wollen eben auch an dem Wertzuwachs partizipieren, wollen sich diversifizieren, das ist für mich so ein No-Brainer, aber wenn du auch weiter denkst und dann, wie gesagt, Beispiele gibt es ja auch, wenn dann Zahn vom Tyrannosaurus Rex irgendwie versteigert wird, du hast gesagt, den Hinterreifen von Niki Lauda, da gibt es bestimmte Leute, vor allem in dem wohlhabenden Bereich, die da Interesse haben, deswegen finde ich das total sinnvoll, dafür auch aufgestellt zu sein.
Ja. Das war die strategische Entscheidung, dass wir dort eben mitspielen. Jetzt sind wir natürlich in der glücklichen Lage, dass wir mit unserem traditionellen Geschäft sozusagen profitabel sind und dann können wir es uns auch leisten, so eine Infrastruktur aufzubauen. Und am Ende kostet es viel Geld, so eine Infrastruktur aufzubauen. Ich bin sehr stolz, dass wir das in einem angemessenen Rahmen durchgeführt haben. Von daher ist das schon was, wo wir ja investiert haben. Wir investieren viel in die Technik, weil wir nach wie vor oder sagen wir auch in 15 oder 20 Jahren noch Marktführer sein wollen und damit muss sein haben dann auch die Ausdauer, dass wir darauf warten können oder auch aktiv mitspielen, dass sich das ein Stück weit durchsetzt. Ob wir das als Bank, als kleine Bank hinbekommen, wahrscheinlich nur in der Gemeinschaft, ist ja völlig klar. Und von daher engagieren wir uns da, dass sich das auch durchsetzt.
Jetzt kennst du dich ja sehr gut durch deinen Background mit dem Finanzsektor aus, auch mit verschiedenen Regulierungsthemen hast du ja berichtet, wie wichtig euch auch das Thema ist. Wenn wir jetzt über das Thema Tokenisierung reden, ist es natürlich so, dass da sehr viele Effizienzgewinne dabei sind. Du hast ja gesagt, heute ist noch sehr viel per Fax, auch per physischen Nachweis, der in irgendeinem Tresor liegt, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist aus meiner Sicht relativ klar. Man sieht aber auch, dass es wirklich so eine stückweise Entwicklung ist, dass das mehr und mehr kommt. Was bräuchte es denn aus deiner Sicht noch, um das Thema vielleicht noch mehr anzuschieben? Oder reicht es da einfach, wenn man, es braucht Zeit, man braucht Education, damit die Leute das verstehen? Expertise, ne, hast du auch gesagt, wurde auch aufgebaut dann auf Seiten der Regulatoren in den letzten Jahren. Braucht es noch mehr, dass das Thema so richtig Mainstream wird, oder müssen wir dem Ganzen einfach Zeit geben und vielleicht ein bisschen geduldiger sein? Ich bin selber auch ein eher ungeduldiger Mensch, was sowas angeht.
Ja, also ich sag mal, wenn man über die Grenzen hinausschaut, insbesondere über die Grenzen unseres Kontinents und den Vergleich da zieht mit Asien oder mit Amerika, dann würde ich mir in Europa ein bisschen mehr Mut wünschen und ein bisschen mehr Investitionsmut, um das entsprechend zu machen. Ich habe dort schon ein Stück weit Bedenken, dass uns links und rechts dort der Rang ein Stück weit abgelaufen wird. Ich bin ja schon ein älteres Kaliber. Das war schon mal anders, ja? Und jetzt ist es, wie es ist. Ich würde sagen, an der Intelligenz scheitert es ganz sicher nicht, sondern es scheitert aus meiner Sicht an der Entscheidungsfreude und am Mut. Und das würde ich mir ein Stück weit mehr wünschen. Das fehlt mir so ein bisschen. Ich behaupte jetzt mal, wir haben es auch bewiesen, aber wir sind da viel zu klein dafür. Ja? Also das, wenn du mir sagst, was wünsche ich mir, das würde ich mir wünschen.
Na, das kann ich so unterschreiben. Das würde ich mir auch wünschen. Ich meine, wir haben jetzt auch die Regulierung ist jetzt ja quasi da. Da kann man jetzt natürlich drüber streiten, ob das manchmal vielleicht zu tief geht an der Stelle. Aber es ist jetzt erstmal da. Und das finde ich auch, dass wir an sich und haben im Podcast auch schon oft drüber diskutiert, dass wir in Deutschland eigentlich auch extrem gute Leute haben. Du hast gesagt, am Know-how scheitert es nicht. Man hat gute Leute, man hat schlaue Leute. Und man hat ja auch mit den regulatorischen Maßnahmen, sei es jetzt zum Thema Kryptoverwahrung, da war man ja vor europäischen Regulatoren in Deutschland ja auch schon dran. Also man ist da eigentlich einer mit der führenden Länder und können es jetzt eigentlich wirklich aus meiner Sicht dahin bekommen, global auch führend zu sein. Ich hoffe, ja, Mut trifft es gut, Entscheidungsfreude vielleicht. Ja, aber ich meine, das ist vielleicht auch eine Frage, die mir jetzt gerade da nochmal so kommt, Stefan, ist, jetzt haben wir ja auch im Finanzsektor, sage ich mal so, viele Entscheider, ja, auch auf Vorstandsebene, die das Thema bestimmt auch sehen und es sicherlich auch, da kommt was und allein BlackRock macht da was auf einer öffentlichen Blockchain im Milliardenvolumen und so weiter. Das sind ja Trends, die sind irgendwie wichtig. Aber man ist vielleicht trotzdem, ich sage mal, nicht so offen und neugierig hinsichtlich Innovation gestimmt, wie du das vielleicht bist. Also ich würde da auch, das ist meine Hypothese zu sagen, naja, es sind oft auch die Entscheider, die halt einfach ein anderes Mindset an der Stelle haben, was sich vermutlich auch erst über Jahre, vielleicht Jahrzehnte ändert. Ich hoffe es vielleicht nicht, aber du hast da viel mehr Erfahrung als ich. Würdest du das so unterschreiben oder mache ich es mir da ein bisschen einfacher?
Ja, also das sehe ich im Grunde schon. Also ich sage mal, wir sind eine unternehmerisch geführte Bank und von daher können wir als Unternehmer auch entscheiden und das ist, glaube ich, gut so. Ob das in den Großbanken, insbesondere in Europa, auch so ist, weiß ich nicht genau. Zumindest beobachte ich es ein Stück weit skeptisch, dass es alles sehr zäh ist und sehr lange dauert. Das ist, glaube ich, auch der wesentliche Grund, warum wir die Lizenz haben und die anderen Großbanken sozusagen nicht. Das würde Deutschland und Europa gut stehen, wenn es da mehr gäbe. Womöglich hast du recht in deinen Ausführungen, da würde ich mich anschließen.
Das können wir wahrscheinlich nicht mehr machen, außer für uns, sage ich mal so, oder im unternehmerischen Umfeld ein bisschen Mut zu zeigen, nach vorne zu gehen und die Leute halt auch, Education zu betreiben in den Themen. Das ist ja auch, warum uns der Podcast so ein Herzensprojekt ist. An der Stelle liegt natürlich nicht alles in unserer Hand. Du hast jetzt gerade Mut angesprochen, Stefan, vielleicht um eine Überleitung zu machen. Jetzt habt ihr ja, hast du gesagt, und das fand ich sehr, sehr gut, sehr eindrücklich, wie wichtig das Thema Tokenisierung aus deiner Sicht in der Zukunft ist. Jetzt gibt es ja auch einige Player, und da haben wir kürzlich auch einige Podcasts dazu gemacht zu dem Thema Decentralized Finance und ich sage mal Institutional DeFi. Also ob jetzt die Institutionellen da reingehen und da Lending Pools anbieten und so weiter und so fort. Ist das DeFi-Thema auch was ihr euch anschaut, was du glaubst, was für euch relevant ist oder sagst du, nee, jetzt erstmal hier Tokenisierung und
Also natürlich beobachten wir das und schauen uns das an. Ich habe auch privat die eine oder andere Erfahrung gemacht. Nicht immer total positiv, meistens positiv, muss ich dazu sagen. Also wir bleiben immer unserer Strategie treu als Bank und zwar vom ersten Tag weg. Und eins dieser Punkte ist, dass wir risikoarmes Geschäft machen. Und dazu würde ich jetzt mal sagen, Lending, da würde ich eher die Finger davon lassen als Schaubank. Ja? Also gibt es andere Player, die sollen das auch machen und das ist auch völlig okay. Für uns als Bank ist es weniger interessant, weil es uns einfach zu risikobehaftet ist, passt irgendwie nicht dazu. Ansonsten gibt es DeFi-Produkte, die finden wir schon sehr spannend, insbesondere Staking, klar, finde ich super, super spannend, bieten wir im Augenblick noch nicht an, weil wir auch dort im intensiven Austausch mit den Behörden und mit den Regulatoren sind. Da brauchen wir noch ein bisschen, also um es mal so zu sagen, und da wollen wir richtig aufgestellt sein. Ich persönlich finde es extrem spannend. Als Bank bin ich ein Stück weit noch vorsichtig und da braucht man auch eine klare Regulierung zu dem Thema Staking. Die gibt's für Finanzinstitute aus meiner Sicht noch nicht so, dass wir es guten Gewissen unseren Kunden entsprechend anbieten wollen. Aber das schauen wir uns jedes Jahr an. Das ist Teil unseres Strategie-Meetings, wo wir unsere Vision oder unsere Strategie festlegen. Derzeit machen wir es noch nicht, aber das wird, glaube ich, kommen. Ja.
Und vielleicht nochmal eine kleine Reise zu machen in das Thema. Wir haben vorhin über EZB, Regulatorik und so weiter gesprochen. Ist es ja jetzt gerade so, dass die EZB sehr stark das Thema Wholesale CBDC vorantreibt. Also da haben wir auch vor wenigen Wochen hat Manuel eine Episode nochmal gemacht, um das nochmal aufzurollen, zu zeigen, wo die EZB da gerade steht. Da gibt es ja jetzt verschiedenste Experimente und auch Trials zusammen mit Marktteilnehmern. Und das fand ich sehr spannend, Stefan, dass ihr da quasi auch dabei seid. Also du sagst ja immer, ihr als kleine Bank, wie du es immer sagst, zusammen mit Commerzbank, Deutscher Bank, DZ Bank, LBBW, Börse Stuttgart, Bank, Bankhaus Metzler, da jetzt an den EZB-Trials mitmacht. Vielleicht kannst du da noch so ein paar Insights sharen im Sinne von, was sind eure Erfahrungen? Wie genau seid ihr in die Trials involviert und vielleicht, was ihr euch auch davon erhofft?
Also erstens bin ich auch stolz drauf, dass wir da mit dabei sein dürfen. Ich finde das mega und es freut mich total, dass wir da mit Bestandteil sein dürfen. Und das haben wir natürlich gern gemacht. Wir haben einfach jetzt durch das, dass wir die Verwahrlizenz haben, auch ein bisschen einen Fokus bekommen und sind da wahrscheinlich ein attraktiver Partner, um bei diesen Trails entsprechend mitzumachen. Warum finden wir es spannend? Ist ja irgendwie klar, wenn man digital einen Vermögenswert von A nach B schieben kann, in Sekundenschnelle, dann muss dieser digitale Wert auch in irgendeiner Weise mit Fiat bezahlt werden. Ja? Also ist am Ende ist es so. Und da sind wir, oder sagen wir schon im Laufe des ganzen Projektes, die letzten 3 Jahre, war das ein offener Punkt für uns. Was setzt sich dort entsprechend durch? Fakt ist, dass die bisherige Zahlungsverkehrswelt dort nicht geeignet ist. Ja? Also weil es einfach schlichtweg zu lange dauert. Und dann stellt sich ja die Frage, was setzt sich da durch? Ist es ein Bitcoin? Ist es ein Stablecoin? Ist es ein Deposit-Token? Oder ist es eben der digitale Euro, der demnächst kommt? Und von daher passt uns das genau recht, dass wir dort entsprechend mitmachen wollen, weil wir einfach eine Lösung brauchen, um beim digitalen Wertpapiergeschäft, egal ob das jetzt Wertpapiere sind oder der Bitcoin oder was auch immer, der muss in irgendeiner Weise bezahlt werden und der muss digital bezahlt werden. Und da könnte der Wholesale CBDC die Lösung sein. Und deswegen wollen wir da gerne unseren Input geben und unsere Infrastruktur zur Verfügung stellen, um das vernünftig dann zu testen. Das ist der Grund, warum wir dort gerne mitmachen. Neben dem, dass wir auch happy sind, da im Kreis der erlauchten Teil mit Wettbewerber eben dabei zu sein. Und wie gesagt, irgendeine digitale Lösung brauchen wir, insbesondere im Wholesale-Bereich.
Es waren da ja viele, viele Banken in dem Konsortium, sage ich mal, dabei, wie gesagt, mit Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank. Was war da jetzt genau eure Rolle letztendlich?
Ja, wir schieben sozusagen die Fiat-Seite dem Gegenwert gegenüber. Ja? Also am Ende machen wir die Bezahlfunktion für das Wertpapiergeschäft. Ja? Also wenn heute jemand ein Wertpapier kauft und dann machen wir in diesem Trail die Bezahlung dieser Wertpapiere.
Okay, das heißt, es lief wirklich über eure Infrastruktur letztendlich.
Es lief über unsere Infrastruktur mit, ja. Also es ist so eine Sub-Infrastruktur, ist jetzt nicht im Live-Betrieb, sondern es ist natürlich alles Testumgebung, logischerweise, aber am Ende ist es so, ja.
Okay, spannend. Ja, total, total faszinierend. Ich finde es wirklich cool, Stefan, weil ihr weil ich dir ja persönlich auch schon ein paar Mal erzählt. Ich hatte euch immer so eine lange Zeit immer so nicht wirklich auf dem Schirm. Dann, als ich nach München kam, habe ich euch so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Und seit das Announcement mit der, oder seit wir uns getroffen haben, das Announcement zur Crypto for Wallets, es gab, seid ihr gefühlt, würde ich sagen, überall, aber in sehr, sehr vielen Initiativen mit dabei, was ich sehr spannend finde. Und die Vision, die du geteilt hast, auch hinsichtlich Tokenisierung, ich sage mal auch Vermögensverwaltung der Zukunft, weil das ist ja eigentlich das, worüber wir heute letztendlich geredet haben, ist, denke ich, was, was ich genauso mit dir teilen würde, wie du das letztendlich auch einschätzt. Also ich hoffe, dass wir genau in diese Welt kommen, dass es auch nicht mehr die Fragen sind, die man sich stellt, läuft es jetzt auf der Blockchain, läuft es jetzt auf der Blockchain, weil den Endnutzer am Ende interessiert es nicht. Die wollen einfach günstig, schnell, zuverlässig in Produkt X investieren und wenn, Punkt. Das heißt, da kann die Blockchain halt aus meiner Sicht einen riesen Wert generieren und dieses in Produkt X, das ist natürlich spannend, weil da kannst du durch Blockchain halt viel mehr machen. Wie gesagt, ich nehme jetzt nochmal das Thema Autoreifen, aber es geht natürlich auch T-Rex-Zahn oder ähnliches, du kannst da quasi alles tokenisieren. Also da hoffe ich wirklich, dass wir uns in ein paar Jahren zusammentun und sagen, oder sehen und sagen, hey, guck, wir haben vor ein paar Jahren drüber geredet, jetzt ist es genauso gekommen.
Es würde ich klasse finden, ja. Also das ist auch wichtig und es ist auch wichtig, dass es so Enthusiasten gibt, wie du das ein beispielsweise bist. Und ich würde mich auch ein Stück weiter zuzählen. Und von daher kriegen wir das Schiff schon geschaukelt. Ja? Es werden ja immer mehr am Ende. Ja.
Das ist ja das Schöne und da wollen wir natürlich auch unseren Beitrag dazu leisten. Jetzt haben wir, Stefan, Tokenisierung, Hosted CBDC, Krypto, V-Bank, über sehr viele Themen gesprochen. Gibt es denn was, wo du sagst, das haben wir vergessen, das sollten wir unbedingt noch drüber reden oder haben wir das meiste abgedeckt, was auch dir wichtig war?
Ja, also wir haben auch über das gesprochen, wie wir den Deutschlandstandort sehen, wo wir dort sind, ein bisschen mehr Mut und trotzdem gibt es wirklich welche, die dort wirklich voranschreiten. Ehrlicherweise ist das Thema der Regulierung, da sind wir eigentlich Vorreiter. Also ich bin ja jemand, der sagt, Regulierung muss sein. Das kommt wahrscheinlich durch meine Bankerziehung in den letzten 40 Jahren. Das ist schon super wichtig und wir haben dort verschiedenste Gesetze und Regulierungen in Deutschland oder in Europa, wo wir Vorreiter sind, wo auch andere sozusagen draufschauen und das womöglich adaptieren. Das ist eigentlich ein Wettbewerbsvorteil. Das ist schon was, was ich hier auch nochmal zum Besten geben möchte. Also von daher, ja, nee, also ich habe auch gerade nochmal auf meinen Spickzettel geschaut, eigentlich alles dabei.
Sehr gut, alles dabei. Nee, und würde ich auch so unterschreiben, ich sag's ja, wir sind da jetzt wirklich wieder Europa wieder oder Deutschland wieder mal an einer guten Position, wo ich hoffe, dass man da wirklich, und das fand ich schön, was du vorhin gesagt hast, einfach mit ein bisschen Mut, mehr Mut und Entscheidungsfreude die Themen vielleicht auch vorantreibt. Und ich finde, da bist du auch ein extrem gutes Beispiel, auch in der Rolle, in der du bist, weil man da letztendlich halt auch in den Bereich geht, es als strategische Opportunity, sage ich mal, sieht. Und ja, würde ich mir wünschen, dass es häufiger auf Vorstandsebene in der Bank der Fall ist. Gut, lieber Stefan, da würde ich sagen, belassen wir es dabei. Vielleicht als letzte Frage noch, wenn man jetzt sagt, okay, die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, wow, V-Bank spannend, wow, Stefan, total spannend. Wo kann man denn mehr über euch als Bank und über dich erfahren?
Ja, ich bin in den sozialen Medien tatsächlich auch präsent, LinkedIn oder so, gerne. Ich stehe dort auch gerne für einen Austausch zur Verfügung. Ich finde alles irgendwie spannend. Jedes Gespräch ist für mich wertvoll, egal wie es ausgeht. Ich habe schon eingangs gesagt, bin ein bisschen Abenteurer, immer unter den regulatorischen Rahmenbedingungen, völlig klar. Ich bin sehr, sehr neugierig und von daher jederzeit gerne. Mittlerweile werde ich sogar eingeladen, mal den einen oder anderen Vortrag zu machen. Auch das mache ich sehr gerne, weil ich so überzeugt bin von dieser Thematik, dass ich gern davon erzähle oder auch von unserer Bank so ein Stück weit erzähle. Viele finden das spannend,
ja. Ja, so wie ich. Deswegen schön, dass du heute da warst. Stefan, war wirklich eine große, große Freude. Also dann nochmal ein herzliches Dankeschön, war wirklich sehr spannend. Und an euch natürlich auch, liebe Zuhörer, schön, dass ihr es bis zum Ende gemacht habt. Ich hoffe, die Podcast-Episode hat euch gefallen. Wenn dem so war, dann empfiehlt uns natürlich gerne weiter an eure Freunde, Freundinnen, Kollegen und Co. Wie gesagt, wir wollen das Thema weiter vorantreiben. An der Stelle gebt uns eine gute Bewertung auf den Podcast-Playern eures Vertrauens. Und in dem Sinne freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal und besten
Danke,
Dank.
Danke, Jonas.
Ciao, ciao.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.